Unser nächster Gast zählt zu den spannendsten literarischen Neuentdeckungen dieses Jahres. Er ist erst 22 Jahre alt und wegen seiner Familiensaga Lazar so eine Art Popstar der Literaturszene geworden. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und dass das vor allen Dingen Ihre erste Talkshow ist. Mhm. Hat Sie der Verlag hierher geprügelt oder kannten Sie 389?
Ich bin ja Schweizer, ja. Und ich kannte diese Talkshow gar nicht. Ich kenne, also das ist jetzt nichts gegen 389, ich kenne allgemein keine deutschen
Talkshows. Sie müssen sich nicht
Talkshows.
Entschuldigen, das ist alles gut.
Aber die haben gesagt, das sei die älteste und die seriöseste. Und
wow. Und wie kommt es Ihnen so vor, hier zu sitzen?
Schön, es ist schön. Es ist natürlich, ich finde es immer toll, ich bin ja oft alleine auf der Bühne und ich finde es immer toll, wenn andere mit auf der Bühne sind und man eigentlich auch die Zuhörerrolle einnehmen kann und eben so spannende Geschichten auch mitkriegt. Hm.
Dieses Buch, über das wir unter anderem heute sprechen werden, Lazar, ist nicht Ihr erstes, ist Ihr zweites, aber erzählen Sie doch mal, wie es kam, dass plötzlich ein großer Verlag, der in Hamburg sitzt, gesagt hat, das wollen wir machen. Und nicht nur das, sondern dass im Ausland mehr als 20 Lizenzen so von jetzt auf gleich verkauft wurden. Wie haben Sie das angestellt? Haben Sie da einen fertigen Roman hingeschickt? Haben Sie nur eine Art Skizze gemacht? Wie war das?
Da haben einige Zufälle mitgespielt. Ich habe an diesem Roman geschrieben und habe da schon sehr lange dran geschrieben, auch schon als mein erstes Buch erschienen ist. Das ist bei einem kleinen Schweizer Verlag erschienen. Und da hatte ich eine allererste Lesung mit meinem ersten Buch in so einer Gemeindebibliothek meiner Gemeinde. Da waren irgendwie 30 Leute oder so, genau. Und unter anderem war da eine Agentin, meine Agentin mittlerweile. Und die war zufällig da. Die war im Mutterschaftsurlaub und hat mir dann aber die Karte gegeben. Und ich habe mich dann ein Jahr später gemeldet und gesagt, ich hätte jetzt was Neues, ob sie da mal reinschauen möchten. Und sie hat mir da schon gesagt, dass sie schon sehr selektiv sind, aber ich soll es mal versuchen, wenn ich was Neues habe. Und ich war noch nicht ganz fertig. Und sie fand es dann gut. Und dann haben Sie das mal so in die Welt rausgeschickt. Das ist ja schwierig, weil man selbst als Privatperson diese Kontakte natürlich nicht hat. Und dann sind
die Verlage verrückt drauf angesprungen.
Ja,
die haben sich richtig einen Beat-Wettbewerb geliefert.
Genau, und das war eine sehr seltsame Situation, weil es sonst ja wirklich so ist, dass man sich bemühen muss. Und das war vor einem Jahr noch so.
Und stimmt es, dass Sie, also erzählt man sich sogar in der Branche, dass Sie den Vertrag dann unterschrieben haben an Ihrem Geburtstag? Also wir haben ja schon Koinzidenz mit Geburtstagen heute schon angesprochen.
Ja.
Ihr Boris Becker. Mhm.
Ja, das stimmt. Ich war dann, es gab dann dieses Bieterrennen eigentlich und ich war in diesen Wochen vor meinem Geburtstag immer wieder in der Agentur und wir haben die alle kennengelernt und dann haben wir uns eben entschieden an meinem Geburtstag. Und
wie haben Sie gefeiert?
Ja genau, die Agenten haben dann gesagt, ich soll jetzt mal Champagner holen gehen, damit wir anstoßen können, weil sie müssen jetzt den anderen Verlagen absagen leider und diese Telefonate führen. Und ich bin dann in so einen Feinkostladen, wir sind eben in der Schweiz, das war ein Käseladen, und habe dann gesagt, ich bräuchte irgendeinen Champagner, was sie haben. Und dann hat sie mir nicht geglaubt, dass ich schon 18 bin. was natürlich für alle lustig ist, für mich eher peinlich. Und ich hatte auch keinen Ausweis dabei und habe ihr dann einfach die Geschichte erzählt und gesagt, ich hätte gerade so einen ganz tollen Deal abgeschlossen und sie müsse mir jetzt einfach glauben, weil ich bräuchte jetzt unbedingt diesen Champagner und ich hätte auch noch Geburtstag. Und dann hat sie es mir geglaubt und gegeben.
Sonst hätten Sie wie Howard Carpendale den Laden kaufen müssen.
Genau, genau.
Trauen Sie sich zu, den Inhalt Ihres Romans zusammenzufassen für uns, ohne dass wir morgen früh die Sendung dann beenden müssen?
Ja, mittlerweile sollte das gehen. Der Roman handelt von der Familie Lazar. Der Roman ist inspiriert von meiner Familiengeschichte. Und wir begleiten diese adlige Familie durch das 20. Jahrhundert in Ungarn von 1900 bis 1956 und begleiten sie eigentlich während ihrem Niedergang. Sie werden eben verfolgt von Krieg, von Enteignung und es endet dann mit der Flucht in die Schweiz.
Ich glaube, man muss vielleicht erklären, also zum einen Niedergang, das ist wahrscheinlich das Stichwort, warum da die Buddenbrocks, der Vergleich da ins Spiel kam. Und 56, ein ganz wichtiges Jahr, denn dort, 56 wurde von den Sowjets blutig der Versuch niedergeschlagen, etwas Demokratischeres als bis dahin in Ungarn üblich zu installieren. Tausende von Menschen starben und dann gingen ihre Großeltern.
Genau, die sind dann in die Schweiz geflohen. Mhm. Meine Großmutter war schwanger. Und diese Geschichte war eigentlich auch der Ausgangspunkt, von dem ich erzählt habe, weil das die Geschichten waren, die ich auch immer wieder gehört habe, die sie mir erzählt haben, nach denen ich immer gefragt habe. Es gab diese eine sehr schöne Geschichte, die auch mit Weihnachten zu tun hat. Meine Großmutter war, sie waren sehr jung, sie waren jünger als ich jetzt. Und meine Großmutter war schwanger, meiner Tante, und hatte so unglaubliche Sehnsucht und Lust auf Gewürzgurken. Und die Geschichte musste sie immer wieder erzählen, wie dann mein Großvater seine Zigaretten eingetauscht hat und überall auf der Flucht nach diesen Gewürzgurken gesucht hat.
So eine schöne Geschichte.
Genau,
was für,
dann,
was für liebe Großeltern.
Ja. Genau. Und an Weihnachten war das dann das Geschenk.
Die Gewürzgurken.
Genau.
Und habt ihr die Tradition noch weitergeführt?
Ja, jetzt hängt sie eben im Christbaum, die Gurken.
Eine
natürlich, Herr Becker.
Wie wird man mit 18, 19 Schriftsteller?
Ja, das könnte ich Sie zurückfragen. Ja.
Wie gewinnt man Wimbledon? Aber die meisten werden Sportler, Musiker oder die machen gar nichts. Wie wird man Schriftsteller mit so einem...
Das ist auch eine super Geschichte. Die ja. Erzählen Sie die ruhig.
Das war eigentlich auch ein Zufall. Das hat mit der Pandemie zu tun. Ich habe früher nicht groß geschrieben und dann war ich da in Quarantäne und durfte mein Zimmer nicht verlassen. Und dann wurde von meinem Gymnasium so ein Schreibwettbewerb ausgeschrieben und da hat mich das Thema angesprochen und ich durfte eben nichts machen und dachte, ich schreibe da mal mit. Und habe den dann gewonnen und vor allem aber gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und dass das wirklich das ist, wonach ich gesucht habe. Ich habe früher auch Tennis gespielt, aber da war ich eben nicht sehr talentiert.
Nee. Irgendwo haben Sie gesagt, dass es ganz gut war, was Sie da gespielt haben.
Tennis?
Ja, nur bei Wettbewerben war es nicht so.
Ja, aber das ist ja auch die Ausrede, die man kennt.
Wir hatten das jetzt schon in mehreren Sendungen hintereinander, dass Gäste gesagt haben, für mich war ein Lehrer wahnsinnig wichtig oder eine Lehrerin. Und ich glaube, bei Ihnen war es die Deutschlehrerin, die hat Ihnen richtig Mut gemacht.
Ja.
Manchmal ist es auch Zufall und Glück, dass da eine Person ist, die einen erkennt. Ja?
Auf jeden Fall.
Oder das Talent erkennt. Ja.
Ja, man will ja gesehen werden, jeder will gesehen werden oder erkannt werden für seine Talente. Und sie war wirklich so die erste Person, die das, glaube ich, gemerkt hat und gesehen hat, ich kann das und wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass ich da schon auch Zuspruch brauche. Und das war sehr wichtig, dass ich da so Unterstützung mal hatte.
Also wirklich mal ein Hoch auf die vielen Lehrerinnen und Lehrer, die es in Deutschland gibt, die den eigenen Schülern Mut machen. Ja. Ja. 3 nach 9 ist eine Sendung, die sich sehr der Wahrhaftigkeit verpflichtet fühlt. Deshalb das sind alles so Gerüchte. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja? Sie schreiben, obwohl Sie der Generation angehören, die mit dem Computer aufgewachsen ist, wirklich noch mit der Hand?
Ja. Das habe ich irgendwann angefangen bei meinem ersten Roman, weil ich gemerkt habe, dass ich immer, wenn ich ins Stocken kam, habe ich plötzlich von Hand geschrieben. Dann hat es plötzlich wieder geklappt. Und dann dachte ich, ich kann es auch mal von Anfang an versuchen. Ich habe diese Geschichte schon mehrmals versucht zu erzählen. Das ist jetzt der 5. Versuch, der es dann geschafft hat. Und da habe ich zum ersten Mal von Hand geschrieben. Und das hat sowas entschleunigendes einfach.
Und aber Nilio, wie verbessert man etwas, wenn es handgeschrieben ist? Das ist viel komplizierter.
Ja, ich schreibe von Hand, abends meist, und dann übertrage ich das am nächsten Morgen und tippe es dann ab. Und
also dann erfassen Sie schon.
Genau.
Und da können Sie dann auch verbessern.
Genau. Und ich habe schon einen ersten Überarbeitungsschritt eigentlich drin, was dann gut ist fürs Lektorat.
Und kennen Sie jetzt schon so etwas wie Schreibhemmung?
Ich kenne das, wenn ich gerade ein Projekt beendet habe, dann habe ich sehr große Lust, wieder etwas Neues zu schreiben. Und oft fehlt mir dann das Thema. Das muss sich wieder so ein bisschen auffüllen. Man hat sich dann wie leer geschrieben. Mittlerweile habe ich aber auch gelernt, dass das wieder vorbeigeht und dass da schon dann was Neues kommt und ich einfach ein bisschen abwarten muss. Aber wenn ich dann mal reinkomme, dann kenne ich das noch nicht, so diese Schreibblockade.
Wie schön.
Also ja.
Doch,
ja.
Wie toll.
Ja. Ich finde es so schön, dass du auf, mit Stift und Papier, weil es ist sinnlich, God bless you.
Ja.
Und ich finde auch, ich treffe junge Leute und ich sage immer, Papier, kennt ihr Papier? Diese dünne Scheibe von Bäumen, die wir damals, Baum Carpaccio, if you will. Yes. And you know, ich finde das wunderbar. Und das ist ein ganz anderer...
Ja.
Deine Eltern haben erstmal mit Literatur wenig zu tun.
Also ja.
Sie sind in der Tourismusbranche,
ja.
Beide tätig. Hatten Sie sich trotzdem an Bücher herangeführt? In welcher Form?
Das schon. Wir hatten ein kleines Bücherregal zu Hause, aber wir hatten einen Bibliotheksausweis und sind da wirklich eigentlich jede Woche mit meiner Mutter hin, meine Schwester und ich, und haben uns einfach alles ausgeliehen, was wir wollten und das dann in dieser Woche durchgelesen und dann zurückgebracht und wieder neu ausgeliehen. Und deshalb komme ich wirklich vom Lesen. Ich glaube, jeder, der schreibt, kommt ursprünglich auch vom Lesen und irgendwann macht man diesen Schritt zu, ich möchte auch selbst was erfinden und erzählen.
Mhm. Und jetzt, wo du so viel Lob bekommen hast, gerade in Deutschland, in der Schweiz waren sie so ein bisschen kratzbürstiger, aber in Deutschland wirkliche Hymnen, spornt dich das an für das nächste Buch oder macht es dich zaghafter, vorsichtiger?
Ich war sehr besorgt, bevor das alles angefangen hat und ich schon Interviews gegeben hatte, aber die noch nicht erschienen sind, was das dann mit meinem Schreiben macht. Und bin jetzt sehr froh, dass ich erkannt habe, dass es weniger gemacht hat damit, als ich vermutet habe, weil ich das schon
was
so...
Was haben Sie denn vermutet?
Dass es eben entweder sehr, sehr schwer sein wird, darauf dann zu reagieren und weiterzuschreiben, oder dass es eben vielleicht mir... Ja gut, nein, das habe ich eigentlich nicht gedacht, dass es mir zu Kopf steigen wird. Eher das andere, dass es hemmt. Und ich kann das aber wirklich sehr gut ausblenden, wenn ich schreibe. Und das beeinflusst mich nicht so sehr.
Boris Becker hat mal gesagt, es wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte meinen ersten Sieg ein bisschen später errungen. Was ist die Hauptgefahr, wenn man so plötzlich so viel Erfolg hat und so gelobt und so hofiert wird?
Dann geht es ja eigentlich nur noch bergab. Also mehr als, mehr als ein Bestseller. Und ich weiß nicht, wie viel 100.000 oder Millionen du verkauft hast.
Er ist jetzt Platz 7 in der während wir reden, der Beste.
Warte ab.
Ja.
Nach der Sendung wird es schwer. Ja.
Nein, und der eigene Anspruch ist ja auch, du willst ja das nächste Buch mindestens so gut machen wie das letzte.
Ja.
Und dann ist das vielleicht so gut, aber der Leser erkennt das nicht.
Ich glaube, das ist eine Gefahr und ich glaube, die ist mir sehr bewusst. Aber ich glaube auch, dass man eben trotzdem besser schreiben kann und das Beste ist nicht das Erfolgreichste, denke ich. Also ich beobachte das immer wieder bei Musikern, dass sie dann vielleicht etwas Neues probieren und das ist erstmal nicht so erfolgreich wahrscheinlich. Die Leute lernen etwas kennen und dann wollen sie mehr davon, aber wenn man ihnen mehr gibt, dann ist das sicher nicht so gut wie das erste Mal und deshalb muss man etwas anderes machen und für das zweite Buch wird man sowieso eigentlich zerrissen, das gehört sich ja so.
Wäre in Ihrem Fall das dritte dann?
Das stimmt, ja, aber das zweite, das so von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und ich glaube, da muss man einfach durch und sich
oder es wird treu noch bleiben. Besser. Ich finde das sehr deutsch im Moment. Ja, der nächste wird aber hart. Ich war gerade auf einer Hochzeit am Mittwoch. Die nette Bürgeramtfrau, sie war sehr nett, aber sie war, ja, Hochzeit ist hart. Heiraten ist hart. Eine Beziehung zu haben ist hart. Der nächste könnte hart. Es könnte auch noch besser. Und die zwei nach das könnte noch besser und noch besser. So, I have faith in you.
Ja, danke. Ja, danke.
Wie haben denn die eigenen Eltern reagiert jetzt? Ich nehme an, Sie haben Ihnen das vorher gezeigt, oder? Bevor das veröffentlicht wurde. Hatte ja aber ein bisschen was mit der Familie zu tun.
Ja, ich bin da leider sehr gemein. Ich zeige Ihnen das wirklich erst, wenn es ganz fertig ist.
Sie das heißt, wenn man nichts mehr verändern kann?
Ja, also wirklich schon die gedruckte Version.
Ach, die gedruckte Version?
Wow. Es gab ein Vorab-Exemplar, so ein Rezensionsexemplar. Aber da
mit besonderer Widmung.
Ja. Ja, weil ich muss das wirklich so beschützen von äußeren Einflüssen. Und ich wusste, dass gerade jetzt, weil die Geschichte sehr nah bei mir selbst ist, dass ich da sie außen vor halten muss. Mittlerweile sind sie natürlich sehr stolz. Aber sie können das natürlich auch nicht objektiv beurteilen.
Haben Sie denn den Erfolg prophezeit oder sich vorstellen können?
Nein. Es war dann ein Jahr vor Erscheinen, waren schon sehr viele Übersetzungen abgemacht. Mhm. Und dann ging so ein bisschen Raunen durch die Literaturwelt. Oder mein Agent hat mir dann gesagt, das ist wirklich außergewöhnlich.
Vorher war es noch eine Agentin. Gibt es jetzt noch einen Agent?
Die Agentin ist meine Betreuerin, aber sie ist angestellt in der Agentur.
Agentur,
das ist der Agent, okay. Genau.
Sie sehen, wir hören zu.
Wirklich. Ja, das ist sehr gut. Und ich habe denen das aber allen nicht so ganz geglaubt. Ich war sehr misstrauisch und dachte, die können sich auch täuschen, weil sie sich
mit Literatur... Ich meinte nicht sie, sondern die Eltern, ob die gesagt haben...
Irgendwas. Aha. Nee, mein Vater hat tatsächlich das Buch dann gelesen eben und dann gesagt, dass es ihm sehr gefallen würde, aber er könne sich nicht vorstellen, dass das so seine Freunde zum Beispiel interessieren würde. Weil das, glaube ich, für ihn sehr unverständlich war, dass seine Familiengeschichte plötzlich jemanden außerhalb interessiert. Das konnte er sich nicht vorstellen.
Mhm. Und jetzt deswegen auch besonders stolz.
Ja.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich neulich einem sehr jungen Kollegen, den ich im Treppenhaus traf, sagte, weil der hatte so einen Schnäuzer wie Sie und so eine Kette wie Sie und ich habe zu ihm gesagt, Sie sehen aus wie Nelio Biedermann. Und der hat sich gefreut. Also
ich bin auf dem Weg zur Ikone.
Große Freude, dass Sie heute hier sind. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ein Schock fürs Leben wird.
Nein.
Und von jetzt an nur noch zu Titelthesen Temperamente gehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest.
Danke.
Vor dem Weihnachtsbaum mit den Gewürzgurken.
Ja, danke.
Vielen Dank, Nelio.
Dankeschön.